beiden Freunde befinden sich auf dem Weg in Nachbardörfer und rasten an dem Fluss Goldfliege. Da stockt ihr Gespräch und sie halten den Atem an. Sie sehen ein Mädchen von großer Schönheit, das nackt im Fluss ein Bad nimmt. Es ist Sita, die Tochter des Sumantra. Ihr Anblick von überirdischer Schönheit löst bei den Freunden einen lebhaften Wortwechsel aus über den Zusammenhang zwischen Geist und körperlicher Schönheit.
Da siehst du, antwortete Shridaman in hoher Stimmung, welche Bewandtnis es mit ihr hat. Und dass sie nicht nur Betörung, sondern auch Weisheit schafft. Wenn meine Worte dir nahe gehen, so darum, weil sie die Herrin der flutenreichen Rede ist. Diese aber ist verschmolzen mit Brahmas Weisheit. In ihrer Doppelheit müssen wir die Große erkennen. Denn sie ist die Zornmütige, schwarz und grauenerregend und trinkt das Blut der Wesen aus dampfender Schale. Aber in einem damit ist sie die Weihe und Huldvolle, aus der alles Dasein quillt und die alle Lebensgestalten liebreich an ihren nährenden Brüsten birgt. Vishnus große Maya ist sie, und sie hält ihn umfangen, der in ihr träumt. Wir aber träumen in ihm. Viele Wasser münden in die ewige Ganga, diese aber mündet in das Meer. So münden wir in Vishnus weltträumende Gottheit, die aber mündet in das Meer der Mutter. Wisse, wir sind an eine Mündungsstelle unseres Lebenstraumes mit heiligem Badeplatz gekommen, und dort erschien uns die Allgebärerin, Allverschlingerin, in deren Schoß wir gebadet, in ihrer süßesten Gestalt, um uns zu betören und zu begeistern, mutmaßlich zur Belohnung dafür, dass wir ihr zeugendes Zeichen geehrt und es mit Wasser begossen. Lingam und Yoni, es gibt kein größeres Zeichen und keine größere Stunde des Lebens, als wenn der Berufene mit seiner Shakti das Hochzeitsfeuer umkreist, wenn man ihre Hände mit dem Blumenbande vereint und er das Wort spricht, ich habe sie erhalten. Wenn er sie empfängt aus ihrer Elternhand und das Königswort spricht, dies bin ich, das bist du, Himmel, ich, Erde, du, ich Liedesweise, du Liedeswort. So wollen wir die Fahrt tun, mitsammen, wenn sie Begegnung feiern. Nicht Menschen mehr, nicht dieser und jene, sondern das große Paar, er, Shiva, sie, Durga, die hehre Göttin. Wenn ihre Worte irre werden und nicht mehr ihre Rede sind, sondern ein Stammeln aus trunkenen Tiefen und sie zu höchstem Leben ersterben im Überglück der Umarmung. Dies ist die heilige Stunde, die uns ins Wissen taucht und uns Erlösung schenkt vom Wahn des Ich im Schoß der Mutter. Denn wie Schönheit und Geist zusammenfließen in der Begeisterung, so Leben und Tod in der Liebe. Nanda war gänzlich hingerissen von diesen metaphysischen Worten. Nein, sagte er kopfschüttelnd, während ihm die Tränen aus den Augen sprangen, wie dir die Göttin Rede hold ist und dich mit Brahmas Weisheit beschenkt, das ist kaum auszustehen. Und doch möchte man zuhören, unendlich lange. Wenn ich nur ein Fünftel zu singen und zu sagen vermöchte, was dein Haupt erzeugt, da wollte ich mich lieben und achten in allen meinen Gliedern. Darum bist du mir so nötig, mein älterer Bruder. Denn was ich nicht habe, hast du und bist mein Freund, so dass es beinahe ist, als ob ich es selber hätte. Denn als dein Genoss habe ich Teil an dir und bin auch etwas Shridaman. Ohne dich aber wäre ich nur Nanda und damit komme ich nicht aus. Offen sage ich es, ich würde die Trennung von dir keinen Augenblick überleben wollen, sondern würde ersuchen, mir den Scheiterhaufen zu rüsten und mich zu verbrennen. So viel sei gesagt. Nimm dies hier, bevor wir gehen. Und er suchte in seinem Reisekram mit seinen dunklen, beringten Händen und zog eine Betelrolle hervor, wie man sie gern nach der Mahlzeit kaut, dem Munde Wohlgeruch zu verleihen. Die übergab er dem Shridaman abgewandten, von Tränen befeuchteten Gesichtes, denn man verehrt sie einander auch zur Besiegelung des Vertrags und der Freundschaft. Also zogen sie weiter und gingen ihren Geschäften nach auf zeitweise getrennten Wegen, denn als sie zum segelreichen Djamna-Strome gelangt waren und den Schattenriss des städtischen Kurukshetra am Horizonte erblickten, war es an Sridharman, die breite, von Ochsenkarren bedeckte Straße weiter zu verfolgen, um in den drangvollen Gassen der Stadt das Haus des Mannes zu finden, von dem er die Reisstampfer und Feuerhölzer erhandeln sollte. Ananda aber war es, dem schmalen Pfade nachzugehen, der von der Landstraße abzweigte und zu den Kralen der Tiefstehenden führte, die Roheisen zu vergeben hatten für seines Vaters Schmiede. Sie segneten einander beim Abschiednehmen und kamen überein, am dritten Tage zu bestimmter Stunde an dieser Wegesscheide wieder zusammenzutreffen, um nach Besorgung ihrer Angelegenheiten gemeinsam, wie sie gekommen, nach ihrem Heimatdorfe zurückzukehren. Als nun die Sonne dreimal aufgegangen war, hatte Nanda auf dem Graueselchen, das er auch von den Tiefstehenden erstanden und dem er die Eisenlast aufgeladen, am Punkt des Scheidens und Wiedertreffens etwas zu warten, denn Sridharman verspätete sich um einiges. Und als er schließlich auf der breiten Straße mit seinem wahren Pack daherkam, waren seine Schritte matt und schleppend, seine Wangen hohl im weichen, fächerförmigen Barte und seine Augen von Trübnis erfüllt. Keine Freude legte er an den Tag, den Kameraden wiederzusehen, und als dieser sich beeilt hatte, ihm die Traglast abzunehmen und sie ebenfalls seinem Grauesel aufzubürden, änderte Sridharmans Haltung sich nicht, sondern noch ebenso gebückt und bedrückt, wie er gekommen, ging er an des Freundes Seite hin. Seine Rede war kaum mehr als »Ja, ja«, nämlich auch dann, wenn sie »Nein, nein« hätte lauten sollen, wie sie aber auch gelegentlich lautete, nur leider gerade dann, wenn »Ja, ja« an der Zeit gewesen wäre, nämlich zu Stunden der Stärkungsrast, wo den Sridharman erklärte, er möge und könnte nicht essen und auf Befragen hinzufügte, dass er auch nicht schlafen könne. Alles deutete auf eine Krankheit hin. Und als es am zweiten Abend der Rückreise unter den Sternen dem besorgten Nanda gelang, ihn ein wenig zum Sprechen zu bringen, gab er nicht nur zu, dass er krank sei, sondern fügte mit verschnürter Stimme bei, dass es sich um eine unheilbare Krankheit, eine Krankheit zum Tode handle. Und zwar dergestalt, dass er nicht nur sterben müsse, sondern auch sterben wolle. Und dass hier Müssen und Wollen ganz in eins verflochten und nicht zu unterscheiden seien, sondern zusammen einen zwanghaften Wunsch ausmachten, in welchem das Wollen aus dem Müssen, das Müssen aber aus dem Wollen sich unweigerlich ergäbe. »Wenn es dir mit deiner Freundschaft ernst ist«, sagte er immer mit jener erstickten und zugleich wild bewegten Stimme zu Nanda, »so erweise mir den letzten Liebesdienst und schichte mir die Scheiterhütte, dass ich mich hineinsetze und im Feuer verbrenne. Denn die unheilbare Krankheit verbrennt mich von innen her unter solchen Qualen, dass die verzehrende Feuersglut mich dagegen wie linderndes Öl und wie ein Labebad anmuten wird in heiligen Fluten. Ja, ihr großen Götter, wo will es mit dir hinaus?« dachte Nanda, als er dies hören musste. Es ist aber zu sagen, dass er, obgleich ziegennasig und seiner Verkörperung nach eine nette Mitte bildend zwischen den Tiefstehenden, von denen er sein Eisen gekauft, und dem Brahmanenenkel Sridharman, sich dieser schwierigen Lage löblich gewachsen zeigte und vor des Freundes erkrankter Überlegenheit nicht den Kopf verlor, sondern diejenige Überlegenheit nutzte, welche ihm, dem Nicht-Erkrankten, unter diesen Umständen zufiel, indem er sie treulich in den Dienst seiner Freundschaft für den Erkrankten stellte und unter Zurückdrängung seines Schreckens zugleich nachgiebig und vernünftig zu ihm zu reden wusste. »Sei versichert«, sagte er, »dass ich, wenn wirklich die Unheilbarkeit deiner Krankheit, wie ich nach deiner Versicherung allerdings wohl nicht zweifeln darf, sich herausstellen sollte, nicht zögern werde, deine Anweisung auszuführen und dir die Scheiterhütte zu bauen. Sogar werde ich sie groß genug machen, dass ich, nachdem ich sie angezündet, selbst neben dir Platz habe. Denn die Trennung von dir gedenke ich nicht eine Stunde zu überleben, sondern werde mit dir zusammen ins Feuer gehen. Gerade deswegen aber und weil die Sache auch mich so stark angeht, musst du vor allem mir sagen, was dir fehlt, und mir deine Krankheit nennen. Wäre es eben auch nur, damit ich die Überzeugung von ihrer Unheilbarkeit gewinne und unsere gemeinsame Einäscherung zurüste. Du musst zugeben, dass diese Rede recht und billig ist. Und wenn schon ich bei meinem beschränkten Verstande ihre Richtigkeit einsehe, wie viel mehr musst dann du, der Klügere, sie billigen? Wenn ich mich an deine Stelle versetze und einen Augenblick mit deinem Kopfe zu denken versuche, als säße er auf meinen Schultern, so kann ich gar nicht umhin, mir darin zuzustimmen, dass meine, ich will sagen, deine Überzeugung von der Unheilbarkeit deiner Krankheit der Prüfung und Bestätigung durch andere bedarf, bevor man so weittragende Entschlüsse fasst, wie du sie im Sinne hast. Darum sprich. Der hohlwangige Schridaman wollte lange nicht mit der Sprache herauskommen, sondern erklärte, die tödliche Hoffnungslosigkeit seines Leidens bedürfe keines Beweises und keiner Erörterung. Schließlich aber, nach vielem Drängen, bequemte er sich, indem er eine Hand über die Augen legte, um während seiner Rede den Freund nicht ansehen zu müssen, zu folgendem Bekenntnis. »Seit wir«, sagte er, »jenes Mädchen, nackt, aber sittsam, die du einmal zur Sonne geschaukelt, Sita, des Sumantra-Tochter, am Badeplatze der Devi belauscht, hat sich der Keim eines Leidens um sie, das sowohl ihrer Nacktheit wie ihrer Sittsamkeit gilt und in beidem zusammen seinen Ursprung hat, in meine Seele gesenkt. Und seitdem ein stündliches Wachstum erfahren, so dass es alle meine Glieder bis in die feinsten Verzweigungen ihrer Fibern durchdrungen, mir die Geisteskräfte ausgezehrt, mich des Schlafes und jeder Esslust beraubt hat und mich langsam, aber sicher zugrunde richtet. Dieses Leiden, fuhr er fort, sei darum ein Leiden zum Tode und hoffnungslos, weil seine Heilung, nämlich die Erfüllung der in des Mädchens Schönheit und Sittsamkeit gründenden Wünsche, unausdenkbar und unvorstellbar und von überschwänglicher Art sei, kurz über das den Menschen Zustehende weit hinausgehe. Es sei klar, dass wenn ein Mensch von Glückswünschen heimgesucht würde, an deren Erfüllung, so sehr sie zur Bedingung seines Fortlebens geworden sei, nur ein Gott überhaupt denken dürfe, er zugrunde gehen müsse. Wenn ich, so schloss er, sie nicht habe, Sita, die Rebhuhnäugige, die Schönfarbene mit den herrlichen Hüften, so werden meine Lebensgeister sich von selbst verflüchtigen. Darum richte mir die Feuerhütte, denn nur in der Glut ist Rettung vor dem Widerstreit des Menschlichen und Göttlichen. Wenn du aber mit mir hineinsitzen willst, so tut es mir zwar leid um deine Jugend und um dein frohes, mit der Locke gezeichnetes Wesen, aber auch wieder recht soll es mir sein. Denn ohne dies trägt der Gedanke, dass du sie geschaukelt hast, sehr zu dem Brande in meiner Seele bei. Und nur ungern würde ich jemanden, dem dies vergönnt war, auf Erden zurücklassen. Nachdem er solches vernommen, brach Nanda zu Sridhamans tief ernst verständnislosem Erstaunen in unendliches Gelächter aus, indem er abwechselnd den Freund umarmte und auf seinen Beinen am Platze herumtanzte und sprang. »Verliebt! Verliebt! Verliebt!« rief er. »Und das ist das Ganze! Und das ist die Krankheit zum Tode! Ist das ein Spaß! Ist das eine Gaudi!« Und er fing an zu singen. Der weise Mann, wie würdig war sein Sinn! Nun ist's um seinen Witz getan. Erleuchtung floh von hinnen. Ach, eines Mägdleins Augenspiel tät ihm den Kopf verdrehen. Ein Affe, der vom Baume fiel, kann nicht verlorener sehen. Danach lachte er wieder aus vollem Halse, die Hände auf den Knien und rief: Sridhaman, Bruder, wie froh bin ich, dass es weiter nichts ist und dass du vom Scheiterhaufen nur faselst, weil deines Herzens Strohhütte Feuer gefangen. Die kleine Hex stand zu lange im Pfad deiner Blätter Augenblicke, da hat dich Kama, der Gott, mit dem Blumenpfeile getroffen. Denn was uns das Summen von Honigbienen schien, das war das Schwirren seiner Sehne. Und Rati hat es dir angetan, des Lenzes Schwester. Die Liebeslust, das ist ja alles ganz gewöhnlich und lustig alltäglich und geht über das, was dem Menschen zusteht, um gar nichts hinaus. Denn wenn es dir vorkommt, als ob an die Erfüllung deiner Wünsche ein Gott überhaupt nur denken dürfe, so liegt das eben nur an der Innigkeit deiner Wünsche und daran, dass sie zwar von einem Gotte, nämlich Kama, ausgehen, dass sie ihm aber keineswegs zukommen, sondern dass er sie dir hat zukommen lassen. Ich sage es nicht aus Lieblosigkeit, sondern nur, um dir den liebeentzündeten Sinn etwas zu kühlen, dass du dein Ziel gewaltig überschätzest. Wenn du meinst, nur Götter, aber nicht Menschen, hätten ein Anrecht darauf, wo doch nichts menschlicher und natürlicher ist, als dass es dich verlangt, in diese Furche zu säen. So drückte er sich aus, weil Sita die Furche heißt. Aber auf dich fuhr er fort, passt wahrhaftig der Spruch, am Tag ist die Eule blind, bei Nacht die Krähe. Wen aber die Liebe verblendet, der ist blind bei Tag und Nacht. Diesen Lehrsatz halte ich dir darum vor, damit du dich darin wiedererkennst und dich darauf besinnst, dass die Sita von Buckelstierheim gar keine Göttin ist, obgleich sie dir in ihrer Nacktheit am Badeplatze der Durga so erscheinen mochte, sondern ein ganz gewöhnliches, wenn auch ausnehmend hübsches Ding. Das lebt wie andere, Korn reibt, Mus kocht und Wolle spinnt und Eltern hat, die sind wie andere Leut. Wenn auch Sumandra, der Vater, noch von ein bisschen Kriegerblut zu sagen weiß in seinen Adern. Weit ist's nicht her damit oder allzu weit her. Kurze sind Leute, mit denen sich's reden lässt. Und wozu hast du einen Freund wie deinen Nanda, wenn er sie nicht auf die Bein machen sollt und diese ganz gewöhnliche und tunliche Sache für dich einfädeln, dass du zu deinem Glücke kommst, ne? Hä? Was, du Dummkopf? Statt uns die Gluthütte zu richten, wo ich neben dir hinhocken wollt, will ich dir helfen, dein Ehehaus zimmern, darin du mit deiner Schönhüftigen wohnen sollst. Deine Worte, antwortete Sridharman nach einem Stillschweigen, enthielten viel Kränkendes, von dem, was du sangst, ganz abgesehen. Denn kränkend ist es, dass du meine Wunschpein gewöhnlich und alltäglich nennst, wo sie doch über meine Kräfte geht und im Begriffe ist, mir das Leben zu sprengen. Und man ein Verlangen, das stärker ist als wir, das heißt zu stark für uns, mit vollem Recht als dem Menschen unzukömmlich und nur als eines Gottes Sache bezeichnet. Aber ich weiß, dass du es gut mit mir meinst und mich trösten möchtest. Und darum verzeihe ich dir die populäre und unwissende Art, wie du dich über meine Todeskrankheit ausgedrückt hast. Nicht nur sogar, dass ich dir verzeihe, sondern deine letzten Worte und dass du für möglich zu halten scheinst, was du mir damit als möglich darstelltest, haben mein Herz, das ich schon in den Tod zu ergeben gedachte, zu neuem, heftigem Lebensschlage angetrieben, nur durch die Vorstellung der Möglichkeit, durch den Glauben daran, dessen ich nicht fähig bin. Zwar ahnt mir augenblicksweise, dass Unbetroffene, die sich in einer anderen Verfassung befinden als ich, die Sachlage klarer und richtiger möchten beurteilen können, dann aber misstraue ich sogleich wieder jeder anderen Verfassung als der meinen und glaube nur dieser, die mich auf den Tod verweist. Wie wahrscheinlich ist es allein schon, dass die himmlische Sita als Kind bereits eine Ehe eingegangen ist und demnächst schon dem mit ihr herangewachsenen Gatten vereint werden soll. Ein Gedanke von so grässlicher Flammenqual, dass gar nichts anderes als die Flucht in die kühlende Scheiterhütte übrig bleibt. Aber Nanda versicherte ihm bei seiner Freundschaft, dass diese Befürchtung vollkommen hinfällig und Sita tatsächlich durch keine Kinderehe gebunden sei. Ihr Vater Sumandra habe sich einer solchen widersetzt. Aus dem Hauptgrunde, weil er sie nicht der Schmach des Witwenstandes aussetzen wollte, im Fall, dass der Eheknabe vorzeitig stürbe. Hätte sie doch auch gar nicht zur Schaukeljungfrau erwählt werden können, wenn sie ein vermähltes Mädchen gewesen wäre. Nein, Sita sei frei und verfügbar, Und bei Sridharmans guter Kaste, seinen häuslichen Verhältnissen und seiner Beschlagenheit in den Veden bedürfe es nur seines formellen Auftrages an den Freund, die Sache in die Hand zu nehmen und die Verhandlungen von Haus zu beginnen, um einen glücklichen Ausgang so gut wie gewiss zu machen. Bei der Wiedererwähnung des Schaukelvorkommnisses hatte es leidend in Sridharmans einer Wange gezuckt, aber er erwies sich dem Freunde doch dankbar für seine Hilfsbereitschaft und ließ sich von Nandas unerkranktem Verstande nach und nach vom Todesverlangen zu dem Glauben bekehren, dass die Erfüllung seiner Glückswünsche, nämlich die Sita als Gattin in seine Arme zu schließen, nicht außer dem Bereich des Fasslichen und einem Menschen zukömmlichen liege, indem er allerdings dabei blieb, dass Nanda, wenn die Werbung fehlschlüge, ihm unweigerlich mit seinen wackeren Armen die Brandhütte zu rüsten habe. Das versprach Gargas Sohn ihm mit beschwichtigenden Worten, redete aber vor allem und Schritt für Schritt die vorgezeichnete Prozedur der Werbung mit ihm ab, bei der Sridharman ganz zurückzutreten und nur des Erfolges zu warten hatte, wie also Nanda fürs erste einmal dem Bhavaputi, Sridharmans Vater, die Gedanken des Sohnes eröffnen und ihn bestimmen sollte, mit des Mädchens Eltern die Verhandlungen aufzunehmen, wie dann auch Nanda als Stellvertreter des Freienden und als Brautwerber sich zu Buckelstierheim einfinden und durch seine Freundesperson die weitere Annäherung zwischen dem Paare vermitteln würde. Wie aber gesagt, so getan. Bhavaputi, der Vanidya aus Brahmanenblut, war erfreut über die Mitteilungen, die der Vertraute seines Sohnes ihm machte. Sumantra, der Kuhzüchter kriegerischer Abkunft, zeigte sich nicht ungehalten über die von ansehnlichen Geschenken begleiteten Vorschläge, die man ihm unterbreitete. Nanda sang im Hause der Freiung das Lob des Freundes in populären, aber überzeugenden Tönen. Es nahm auch der Gegenbesuch von Sitas Eltern zu Wohlfahrt der Kühe, bei dem sie des Werbers Rechtschaffenheit prüften, einen förderlichen Verlauf. Und wie unter solchen Schritten und Handlungen die Tage vergingen, lernte das Mädchen in Sridharman, dem Kaufmannssohn, von Weitem den ihr bestimmten Herrn und Gemahl zu sehen. Der Ehevertrag ward aufgesetzt und seine Unterfertigung mit einem gastfreien Mahl und dem Austausch glückverheißender Gaben gefeiert. Der Tag der Vermählung, unter sternkundigem Beirat sorgfältig erlesen, kam näher und Nanda, der wusste, dass er herankommen würde, ungeachtet, dass Sridharmans Vereinigung mit Sita auf ihn angesetzt war, was Sridharman hinderte, an sein Erscheinen zu glauben, lief als Hochzeitsbitter umher, um Magen und Freunde dazu zu laden. Er war es auch der, als man im Innenhofe des Brauthauses unter Spruchlesungen des Hausbrahmanen aus Fladen getrockneten Kuhmistes den Stoß zum Hochzeitsfeuer schichtete, mit seinen wackeren Armen das Beste tat. So kam der Tag, wo Sita, die ringsum schöngliedrige, den Leib mit Sandel, Kampfer und Kokos gesalbt, mit Geschmeide geschmückt, im Flittermieder und Wickelkleid, den Kopf in eine Schleierwolke gehüllt, den ihr Beschiedenen erstmals erblickte, während er sie bekanntlich zuvor schon erblickt hatte und ihn zum ersten Male bei Namen nannte. Es ließ die Stunde zwar auf sich warten, nahm aber endlich dennoch Gegenwart an, wo er das Wort sprach: »Ich habe sie erhalten«, wo er sie unter Reis- und Butteropfern empfing aus ihrer Elternhand, sich Himmel nannte und Erde sie, des Liedes Weise sich selbst und sie des Liedes Wort und zum Gesange händeklatschender Frauen dreimal mit ihr den lodernden Stoß umwandelte, worauf er sie mit einem Gespanne weißer Stiere und festlich geleitet heimführte in sein Dorf und in seiner Mutter Schoß. Da gab es der glückverheißenden Riten noch mehr zu erfüllen. Sie gingen ums Feuer auch hier. Mit Zuckerrohr speiste er sie, den Ring ließ er in ihr Gewand fallen. Zum Festmahl saßen sie nieder mit Sippen und Freunden. Als sie aber gegessen und getrunken hatten, auch noch mit Wasser der Ganga und Rosenöl waren besprengt worden, geleiteten alle sie zu dem Gemach, das den Namen erhalten hatte, Gemach des glücklichen Paares, und wo das Blumenbett für sie aufgeschlagen war. Dort nahm unter Küssen, Scherzen und Tränen jedermann von ihnen Abschied. Nanda, der immer mit ihnen gewesen war, noch ganz zuletzt auf der Schwelle. Möchten doch nur die Lauschenden nicht, verführt durch den bisher so freundlichen Gang dieser Geschichte, der Fanggrube der Täuschung anheimgefallen sein über ihren wahren Charakter. Während wir schwiegen, hat sie einen Augenblick ihr Gesicht abgewandt. Und wie sie es euch wieder zuwendet, ist es dasselbe nicht mehr. Es ist zu einer grässlichen Maske verzerrt, einem verstörenden, versteinernden oder zu wilden Opfertaten hinreißenden Schreckensantlitz, wie Sridharman, Nanda und Sita es auf der Reise erblickten, welche sie, aber eins nach dem anderen. 6 Monate waren verflossen, seit Sridharmans Mutter die schöne Sita als Tochter auf den Schoß genommen und diese ihrem schmalnasigen Gatten den Vollgenuss ehelicher Lust gewährte. Der schwere Sommer war hingegangen, auch schon die Regenzeit, die den Himmel mit Wolken fluten, die Erde aber mit frisch aufsprießenden Blumen bedeckt, wollte sich enden. Fleckenlos war das Gezelt und herbstlich blühte der Lotus, als die Jungvermählten im Gespräch mit ihrem Freunde Nanda und unter Zustimmung von Sridharmans Eltern eine Reise beschlossen zu Sitas Eltern, die ihre Tochter, seit sie den Mann umarmte, nicht mehr gesehen und sich zu überzeugen wünschten, wie ihr die Ehelust anschlüge. Obgleich Sita seit kurzem Mutterfreuden entgegensah, wagten sie die Wanderung, die nicht weit und bei abkühlendem Jahre nicht sehr beschwerlich war.
Gerd Westphal las die 3. von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Sie ist im S. Fischer Verlag erschienen. Die Aufnahme entstand 1983 beim NDR in Hannover. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet hören bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Israel wird weiterhin international scharf kritisiert wegen seiner Kriegsführung im Gazastreifen, unter der die palästinensische Bevölkerung leidet. Heute will Außenminister Wadephul vor Ort mit seinem Kollegen Saar Gespräche führen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Daneben sind Gespräche mit der palästinensischen Seite und UN-Vertretern geplant. Die Vereinten Nationen beklagen, dass nach wie vor viel zu wenig Hilfsgüter den Gazastreifen erreichen. So hatten UN-Mitarbeiter zuletzt nur 3 Transporte mit Lebensmitteln und Treibstoff durchführen können. Nachdem Frankreich vergangene Woche angekündigt hatte, einen Staat Palästina schon bald anzuerkennen, stellt das nach Großbritannien jetzt auch Kanada in Aussicht. 3 einflussreiche G7-Länder. Das Ziel ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Die ist in den vergangenen Jahren aber immer unwahrscheinlicher geworden.
Verbraucherschützer haben den Haushaltsentwurf für 2026